90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday auf meinsportradio.de. Der Road to Kiew, der findet an diesem Wochenende sein Ziel. Da ist der Weg angelangt in Kiew beim großen Champions League Finale zwischen Liverpool und Real Madrid. Real Madrid könnte ja in diesem Jahr Historisches schaffen. Sie haben im letzten Jahr schon den historischen 2. Sieg in Folge in der Champions League gefeiert. In diesem Jahr könnte es dann sogar der 3. werden, aber Liverpool hat natürlich was dagegen. Wir schauen voraus auf dieses Spiel, werfen aber auch nochmal einen Blick zurück auf die Champions League Saison, vor allen Dingen natürlich auf den Weg der beiden Mannschaften in dieses Finale auf dem Road to Kiew zusammen mit den Kollegen von 90 Plus mit Julius Eid und Christoph Albers. Hallo ihr beiden.
Hallo, schönen guten Abend.
Dann lasst uns zurückblicken. Bevor wir aber auf Real und Liverpool kommen, würde ich sagen, gucken wir nochmal generell zurück auf das, was uns in dieser Champions League Saison so geboten wurde. Wir müssen ja irgendwo auch den deutschen Bezug in die Sendung nochmal reinbringen. Und wenn wir über die Deutschen sprechen, dann ist das ja, ja, mit Vorsicht zu genießen, denn so richtig toll waren die Ergebnisse der deutschen Mannschaften ja nicht, wenn man mal von Bayern München ausgeht oder absieht. Julius, wenn du auf die Champions League zurückblickst und vor allen Dingen auf Dortmund jetzt mal guckst, wie würdest du die Saison der Dortmunder in der Champions League charakterisieren?
Da hast du auch genau den richtigen erwischt, weil ich schon auch als Fan das mitverfolgt habe. Und ich muss sagen, also es war natürlich einfach grob enttäuschend. Man ist natürlich sehr gut in die Bundesliga-Saison gestartet. Und eigentlich ging es mit den internationalen Spielen, gerade das erste Realspiel, wo man dann doch deutlich unterlegen war, irgendwie mit den Erwartungen und auch der Stimmung nach unten. Das hat sich dann ja auch in der Liga fortgesetzt. Dortmund hat gerade, also natürlich keine leichte Gruppe erwischt. Tottenham, die auch zu Recht als Gruppenerster abgeschlossen haben, Real einen Unentschieden und sogar eine Niederlage beigefügt haben. Und dann eben Real Madrid als Titelverteidiger und als eine der 2-3 besten Mannschaften der Welt, dass man da zu kämpfen hat, war klar. Dass man dann gegen Nicosia 2-mal Unentschieden spielt, war, also wäre in nicht vielen Saisons passiert und lässt mehr als nur einen Beigeschmack auch zurück bei der Europasaison von Dortmund, ja.
Man muss aber wirklich sagen, es waren die einzigen beiden Punkte, die auch Dortmund in dieser Europa-Campaign dann geholt hat, ausgerechnet gegen Apoel Nicosia. Christoph, wenn du auf die Saison zurückblickst, wo würdest du die Gründe für die Probleme der Dortmunder sehen? Wie viel hängt vor allen Dingen auch noch mit diesem Attentat vom letzten Jahr zusammen? Das ist jetzt mal gerade ein Jahr her und zur Zeit des Champions League Starts war es ja noch gegenwärtiger, als es ohnehin noch ist.
Ja, also natürlich kann man da immer nur spekulieren, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall einen Einfluss auf die Mannschaft hat oder hatte. Man hat es ja auch mehrfach von Spielern gehört, dass es doch auch irgendwie die Dynamik in der Mannschaft schwerst beeinträchtigt hat. Auf der anderen Seite denke ich, dass vor allem aber auch der Trainerwechsel und ja das missglückte Projekt Bosch denn am Ende hauptursächlich waren für das Versagen auf internationaler Ebene. Dortmund hat so es nie geschafft, wirklich Stabilität zu bekommen. Erst später unter Stöger wurde es in der Hinsicht tatsächlich ein bisschen besser, aber insgesamt ja, fehlte da so ein bisschen der durchgängige Plan. Die Dynamik in der Mannschaft hat nicht gepasst. Auch sicherlich einige Personalien selbst waren nicht ganz stimmig und da kam dann am Ende das Ergebnis dabei raus. Nicht zu vergessen die Unruhe um Aubameyang. Ich glaube, da lief einfach sehr, sehr viel gegen Dortmund, was sich dann am Ende einfach in den Ergebnissen gezeigt hat.
Rasenball Leipzig ja zum ersten Mal in der Champions League mit dabei gewesen. Der zweite deutsche Teilnehmer, über den wir jetzt nochmal kurz sprechen. Die haben sich ja deutlich besser verkauft, zumindest was punktetechnisch am Ende drin war. Hatten auch eine etwas leichtere Gruppe, wenn man das mal mit den Dortmundern vergleicht. Also nicht Tottenham und nicht Real, sondern Beşiktaş und den FC Porto, die beide weitergekommen sind, aber mit deutlichem Vorsprung weitergekommen sind vor eben Rasenball Leipzig und Monaco. Monaco mit 2 Punkten am Tabellenende, Leipzig immerhin mit 7 Punkten. Hätte vielleicht auch noch der ein oder andere Punkt mehr sein können. Julius, wie würdest du es sagen, wenn sie nicht zu grün hinter den Ohren gewesen wären noch und eben international vielleicht auch noch zu viel Lehrgeld bezahlt haben?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das tatsächlich der größte Knackpunkt war, dass du da wirklich gemerkt hast und auch im weiteren Verlauf der Saison in Europa bei Leipzig, dass sie immer wieder damit zu kämpfen hatten, dass das jetzt das erste Jahr auf dieser Bühne ist, auch noch während der Europa-League-Phase, da konnte man sich da meistens besser präsentieren, hat dann in der Liga Körner gelassen. Gerade zum Start in der Champions League wirkte das alles schon sehr unerfahren und unglücklich teilweise, auch Hasenhüttl als Trainer, der sich ja selber aufgrund von fehlender Erfahrung bei Bayern zum Beispiel aus dem Spiel genommen hatte, da sieht man, dass auf allen Ebenen da noch ein bisschen Unsicherheit geherrscht hat. Und ja, erstes Jahr Champions League für einen Verein, Spieler nicht immer so auf der Höhe gewesen, wie es dann vielleicht sein muss, wie es Leute mit Erfahrung, das ist immer das Paradebeispiel Madrid, dann im Endeffekt auf dieser Bühne sind. Und das dürfte auf jeden Fall gekostet haben, das kann man schon so sagen.
Aber immerhin eben diesen Platz 3 geholt, genau wie Dortmund in der Europa League dann ja noch ein bisschen weiter spielen dürfen. Also, aber Europa League nicht unser Thema, wir bleiben bei der Champions League und gucken dann natürlich auf den FC Bayern, der die deutschen Farben dann mal wieder bis ins Halbfinale vertreten hat. Christoph, allerdings war das nach dem Start der Gruppenphase in Bayerns Gruppe nicht unbedingt abzusehen.
Nee, wir erinnern uns da sicherlich alle zurück an das 0-3 gegen Paris Saint-Germain, was dann auch Ancelotti den Job gekostet hat. Ja, es kursieren ja immer mal wieder diese Gerüchte, dass Ancelotti ja doch seinen Jobverlust damals provoziert hat. Die Aufstellung war sicherlich alles andere als optimal. Ja, das Spiel wirkte dann auch dementsprechend. Es war eine sehr, sehr verunsicherte Mannschaft der Bayern, mitunter sogar Richtung lustlos. Unter Heinkes wurde es ein bisschen besser, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es gerade in der Gruppenphase dann auch einfach ein Zeichen der höheren individuellen Klasse war, was sich dann gezeigt hat. Und auch im weiteren Verlauf der Champions League war das jetzt alles andere als überragend. Aus meiner Sicht hat Bayern dann wirklich erstmals so richtig aufgedreht, im Halbfinale gegen Real Madrid, wo man wirklich zwei gute Spiele hingelegt hat, wo man gerade auch im Rückspiel sicherlich das Weiterkommen durchaus hätte verdient. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass dann auch immer wieder zu viele individuelle Fehler dabei waren, dass man dann nicht unbedingt vom Pech sprechen kann, sondern wirklich auch vom Unvermögen sprechen muss, dass man da nicht weitergekommen ist.
In der Defensive der ein oder andere Fehler, aber offensiv, Julius, da wurden auch viel zu viele Bälle liegen gelassen. Wir müssen dann natürlich über Robert Lewandowski sprechen, der ja eigentlich gegen Real Madrid, zumindest als Dortmunder wirst du das noch gut in Erinnerung haben, ja so treffsicher ist.
Ja, das habe ich tatsächlich noch sehr gut in Erinnerung. Ich habe gerade mir nochmal die Startelf angeguckt in Vorbereitung auf Klopp gegen Real. Ja, da hat Lewandowski natürlich ein astreines Spiel hingelegt und er ist natürlich auch verdientermaßen eigentlich, gilt er als einer der Top-Stürmer Europas oder der Welt. Muss aber sagen, dass er während der ganzen Champions-League-Saison und gerade auch in den Spielen gegen Real eben diesem Ruf nicht wirklich gerecht geworden ist. Und Heinkes hat in der Pressekonferenz vor dem Hinspiel gegen Real zum Beispiel auf die Frage nach Ronaldo eigentlich mit der Lewandowski-Replik geantwortet, dass der genauso gefährlich sein kann. Und beide sind in diesem Halbfinale eigentlich untergegangen. Im Endeffekt haben tatsächlich diese defensiven Fehler entschieden. Ein Lewandowski, der seinem Ruf gerecht wird, hätte da theoretisch schon für die Entscheidung sorgen können. Das war nämlich in beiden Spielen vom Spielverlauf her durchaus möglich. Also enttäuscht hat er da eigentlich schon.
Hat er damit vielleicht auch seine Chance überhaupt zu Real zu wechseln, was ja angeblich sein großer Traum sein soll, eigentlich sich selbst verbaut?
Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man in dem Fußballgeschäft auf dem Level, auf dem man sich da jetzt befindet, das in einem oder zwei Spielen festmacht. Aber gerade bei Real geht es schon immer auch um Namen, die verpflichtet werden sollen. Das wird da dem einen oder anderen nicht entgangen sein. Und auch Alter und vielleicht auch Verhalten in letzter Zeit könnten ihm da schon den Weg verbaut haben. Also, dass es Lewandowski ein zwingender Kandidat für Real Madrid ist, das würde ich generell mal zur Debatte stellen.
Das werden wir an anderer Stelle dann natürlich nochmal etwas ausgiebiger diskutieren können. Christoph, wenn wir auf die Champions League Vorrunde oder auf die Saison gesamt zurückblicken, was waren für dich so die herausragendsten Momente? Was bleibt dir aus dieser Saison haften?
Also insgesamt bleiben sicherlich die großen Überraschungen irgendwo haften. Da müssen wir natürlich anfangen beim sensationellen Rückspiel der Roma gegen Barcelona, das 3-0. Absolute Sternstunde, würde ich sagen, der diesjährigen Champions League. Für mich als Barcelona-Fan natürlich sehr, sehr bitter, aber man muss sagen, das war einfach toll, wie sich diese Mannschaft dann auch aufgeopfert hat und sich den Sieg auch wirklich verdient hat. Barcelona habe ich selten so lethargisch gesehen, gerade in einer wirklich ansonsten hervorragenden Saison. Und man muss ja auch irgendwo sagen, dass diese schwachen 90 Minuten ihnen vielleicht auch eine wirklich sensationelle Saison mit dem Triple gekostet haben könnte. Ansonsten fiel mir da jetzt ein, was irgendwo auf jeden Fall auch haften bleibt, wird das spektakuläre Ende des Rückspiels von Juventus Turin gegen Real Madrid sein. Gerade die Entscheidung, die Elfmeterentscheidung kurz vor Ende und die rote Karte für Buffon. Ich denke mal, das wird uns allen noch ein paar Wochen, Monate und Jahre im Gedächtnis bleiben.
Da wurde ja heftig drüber gestritten. Julius, wie ist deine Meinung zu der Situation? Buffon, darf man da in so einer Situation, in so einer Endphase eines Spiels dann eben noch Elfmeter geben? Darf man da jemanden vom Platz stellen?
Also lustigerweise habe ich während dieser Endphase auch mit Christoph geschrieben und wir waren beide erstmal auch emotional absolut der Meinung, dass das in keinem Fall ein Elfmeter sein darf und dass das gerade im Nachhinein muss ich auch sagen, es war einfach wirklich eine dieser Situationen, die man nicht unbedingt geben muss. Und wenn man einen Elfmeter nicht unbedingt geben muss, ganz deutlich ist auch, dass der Stürmer den sehr gerne hätte. Und dann in dieser Situation, dann wäre es der leichtere und schönere Ausweg auf jeden Fall gewesen, ihn nicht zu geben. Mhm. Weil, ja, auch gerade im Nachgang mit Buffon und so, das hatte alles einen sehr emotionalen Anstrich und zwar einen negativen. Und hat im Endeffekt ja wirklich auch das Spiel entschieden. Juve hat sich nochmal toll zurückgekämpft in dem Rückspiel. Auch da Real wieder Glück gehabt ein bisschen. Ich fand generell, dass die Schiedsrichter auch schon in den letzten Jahren und auch dieses Jahr in mehreren Spielen irgendwie nicht die allerbeste Figur gemacht haben. Dann gibt's natürlich den Videorichter nicht in der Champions League. Hätte vielleicht auch in ein, zwei Situationen geholfen. Da fallen mir schon Sachen ein, auch bei City gegen Liverpool, wo dann zum Beispiel das erste Tor von Salah angeblich oder zumindest überprüfbar knapp im Abseits gewesen wäre. Das von Sané war kein Abseits. Bayern gegen Real ist auch so. Diese Spiele wurden auch immer genannt. Das hat schon alles irgendwie immer einen Beigeschmack.
Aber positiver Beigeschmack natürlich auch Ronaldos Fallrückzieher. An den denken wir auch alle noch zurück. Gegen Juve natürlich, als Buffon keine Chance hatte und hinterher dann auch fair applaudiert hat. Ja, es gab so viele tolle Szenen letztlich, über die man jetzt noch sprechen könnte. Können wir in der Kürze der Zeit jetzt natürlich nicht machen. Was aber festzuhalten bleibt, Christoph, es war in diesem Jahr keine Übermannschaft wirklich dabei.
Nee, das ist auch das, was ich immer wieder sage, dass ich in dieser Saison keine Mannschaft gesehen habe, die erstens eine komplett geile Champions-League-Saison gespielt hat und zeitgleich auch wirklich auf dem Zenit seines Schaffens ist. Klar, Liverpool, sprechen wir später sicher auch drüber, hat eine sehr, sehr gute Champions-League-Saison absolviert, hatten allerdings, abgesehen von City, keine wirklichen Brecher zu bewältigen. Und diese Saison war es nicht wie zum Beispiel Barcelona 2015 oder Real Madrid 2014, keine Mannschaft, die wirklich so stark war, dass sie alle anderen deutlich überragt hat. Und deswegen glaube ich, ist es auch kein Wunder, dass so viele Fehler oder individuelle Fehler auch in den großen Spielen passiert sind, wo man dann immer wieder gemerkt hat, das war bei den herausragenden Mannschaften in den letzten Jahren nicht so. Und ich glaube, deswegen war es auch die Saison einfach qualitativ nicht ganz da, wo es eigentlich sein sollte in der Champions League.
Und wo die beiden Mannschaften stehen, die es jetzt ins Finale geschafft haben, Real Madrid und Liverpool nämlich, darüber sprechen wir gleich hier bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Da schauen wir uns nämlich mal im ganz genauen beziehungsweise unter der Lupe den Turnierverlauf der beiden Mannschaften an. Zunächst gleich erstmal die Königlichen von Real Madrid hier bei 90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de nach einer kurzen.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Pause.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Wir schauen zurück auf die Champions League Saison und auf die Champions League Saison des Finalteilnehmers Real Madrid. Die haben es geschafft, stehen im Endspiel gegen den FC Liverpool am Samstag 20:45 geht es los. In Kiew wird dann entschieden, ob Real Madrid tatsächlich zum dritten Mal in Folge die Champions League wird gewinnen können. Aber aller Anfang war schwer, auch wenn es am Ende vielleicht das Happy End für die Königin gibt. Am Anfang sah es alles überhaupt nicht gut aus. Der Weg von Real sehr, sehr steinig. Julius Eid und Christoph Albers von 90 Plus sind bei mir. Julius, wenn du auf den Weg von Real Madrid zurückblickst, du hattest ja vorhin, als du über die Saison von Borussia Dortmund in der Champions League gesprochen hast, schon die Gruppenkonstellation angesprochen. Real Madrid Zweiter geworden hinter Tottenham, vor Dortmund und vor Apoel Nicosia, deutlich vor den beiden. Aber dass Real sich so schwer tut, dass sie vor allen Dingen gegen Tottenham aus zwei Spielen gerade mal einen Punkt holen, hattest du das vorher für möglich gehalten?
Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das nicht für möglich gehalten. Ich habe gedacht, dass der Knackpunkt in der Gruppe ganz anders sein wird, nämlich im Endeffekt zwischen Tottenham und Dortmund. Da haben die Dortmunder natürlich selber das Feuer rausgenommen aus dieser Diskussion mit ihrer Leistung in Europa dieses Jahr. Aber dass Real so Probleme haben wird und meiner Meinung nach auch berechtigterweise wirklich nur Zweiter wird, denn Tottenham hat ja bis zum finalen Aus dann im Rückspiel gegen Juve eigentlich wirklich eine tolle Champions-League-Saison, auch wenn sie dann doch recht kurz war, hingelegt. Das hat mich schon überrascht. Hat aber natürlich generell zur Verfassung der Königlichen gepasst, denn auch in der Liga war man ja nicht unbedingt gerade auf dem Zenit der Leistungsfähigkeit, um das mal nett auszudrücken.
Christoph, du verfolgst die spanische Liga ja sehr genau. Real Madrid in der Liga mit Problemen, die sich durch die ganze Saison gezogen haben, eben anfangs auch in der Gruppenphase der Champions League damit zu tun gehabt. Wo lagen die Probleme aus deiner Sicht in diesem Jahr?
Ja, also die Probleme waren ja im Prinzip über die ganze Mannschaft verteilt. Also wir fangen mal an. In der Hinrunde natürlich ganz prominent dabei Cristiano Ronaldo mit lediglich 4 Toren, glaube ich, in der Liga in der Hinrunde. War sehr bescheiden drauf. Benzema hatte, glaube ich, sogar noch weniger. Dazu kamen dann Verletzungsprobleme von Bale. Dadurch wurde die Last zum Beispiel für Spieler wie Asensio sehr, sehr groß und na, die konnten damit noch nicht entsprechend umgehen. Gleichzeitig extreme Probleme, was die Balance anging. Extreme Probleme in der Defensive. Dazu noch ja, des Öfteren Patzer und auch zeitweise Verletzungen von Keeper Navas. Also da stimmte sehr, sehr wenig und es schien so, als würde sie dann es auch nicht so richtig schaffen, die Mannschaft wieder in Gang zu bringen und den Spirit zu erzeugen. In den wichtigen Spielen haben sie es dann aber irgendwie dann doch auch immer wieder hingekriegt, abgesehen vom Clásico, also im Hinspiel gerade das 3:0. Aber Ronaldo hat zum Beispiel auch in der Champions League funktioniert, hat in der Gruppenphase getroffen, wie er wollte, hat dann auch später, abgesehen vom Halbfinale, wirklich überzeugt. Und da hat sich dann auch so ein bisschen der Spirit der Mannschaft gezeigt, der sehr nah an den Namen Sergio Ramos geknüpft ist. Immer wenn Ramos da war und in Form war, hat er die Mannschaft in den entscheidenden Momenten zur Höchstleistung pushen können. Zumindest sah es so für mich aus. Und man hat es dann ja auch gesehen, als er dann gesperrt gefehlt hat gegen Juventus Turin. Er war dann doch da an der Seitenlinie, stand bei der Mannschaft, hat da geholfen. Und ich glaube, dass die Probleme überall in der Mannschaft liegen und auch noch jetzt da sind. Aber dass im Endeffekt die Mentalität das Entscheidende ist, was Real Madrid so stark macht.
Und diese Mentalität, Julius, die hat sich ja dann vor allen Dingen auch im Achtelfinale gegen PSG gezeigt. 3-1 und 2-1 gewonnen. Also da eigentlich einen vermeintlich starken Gegner doch recht deutlich geschlagen.
Ja, also die beiden Spiele gegen PSG habe ich tatsächlich auch eigentlich als am überzeugendsten in der ganzen Saison, in der ganzen Champions-League-Saison von Real wahrgenommen. Das schien nicht wirklich in Gefahr. Es wurde gerade im Vorfeld schon zu einem Duell der Superklasse hochgehypt und die Spannung konnte es dann wirklich nicht halten. Da hat sich wirklich gezeigt, dass ein Team, was personell mittlerweile fast mithalten kann mit den Königlichen, trotzdem irgendwie die Erfahrung. Aber im Endeffekt gerade, das ändert sich vielleicht ja nächstes Jahr mit dem neuen Trainer, Paris auch einfach taktisch nicht in der Lage war, um einen Gegner der Klasse wirklich zu besiegen. Und das hat sich dann schnell rauskristallisiert und hat eigentlich für die beiden souveränsten Auftritte von Madrid gesorgt.
Souverän aber auch der Hinspielerfolg gegen Juventus Turin bei Juve zu Hause haben sie mit 3:0 gewonnen. Christoph, das war zum Teil auch eine richtige Vorstellung oder eine Vorführung.
Ja, es war eine sehr, sehr starke Leistung. Das muss man auch an dieser Stelle einfach mal anerkennen. Klar kam noch dazu, dass zum Beispiel Dybala dann auch, glaube ich, schon relativ früh in der zweiten Halbzeit eine gelb-rote Karte gesehen hat. Hinten raus wurde es dann auch noch ein bisschen deutlicher, als das Spiel eigentlich war. Aber insgesamt muss man sagen, haben die da auch eine sehr, sehr starke Leistung abgerufen. Gut, zum Rückspiel kommen wir wahrscheinlich gleich noch, aber da sah es dann ja auch wesentlich anders aus.
Ja, sag was zum Rückspiel. Woran lag das, dass man dann da mit 3-1 eben verlor, dass eben Juve doch nochmal kurzzeitig rankam und eben davon träumen konnte, ja zumindest die Verlängerung dann zu kriegen? Hatte Real das Ganze gedanklich schon abgehakt, weil auch die Juve-Spieler ja nach dem Hinspiel sehr geknickt vom Platz gingen, ja auch schon sagten, ach Gott, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr hinfahren.
Also ich glaube, ein wesentlicher Faktor war, mutmaße ich jetzt einfach mal, die Sensation von Rom, das war ja am Vorabend, das war ja an dem Dienstag, wo die Roma doch das Wunder noch geschafft hat gegen Barcelona, und ich schätze mal, dass das Juventus auf jeden Fall beflügelt hat, und gleichzeitig fehlte, ich habe es ja schon angesprochen, Sergio Ramos im Rückspiel, er war gesperrt und hat deswegen nicht gespielt, und da hat man gemerkt, dass Real Madrid denn doch viel vermissen lässt, wenn er nicht auf dem Platz steht. Es fehlte komplett an Ordnung, es fehlte an Sicherheit und es fehlte auch irgendwie an Mentalität, was man ihm denn auch auf jeden Fall ja gut schreiben kann. Da hat sich dann einfach mal gezeigt, wie fragil das Gebilde Real Madrid denn doch ist. Vor allem, wenn Cristiano Ronaldo keinen guten Tag hat und abliefert, dann war da auch vorne relativ wenig. Und am Ende war es wirklich, wirklich großes Glück, dass sie da weitergekommen sind. Weil Juventus auf der anderen Seite auch noch durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, ein viertes Tor zu schießen. Ja. Im Nachgang muss man natürlich sagen, super ärgerlich, dass der Schiedsrichter das Spiel dann irgendwo entschieden hat, mit dieser für mich doch eher zweifelhaften Entscheidung. Aber in Anbetracht des Hinspiels kann man sicherlich sagen, dass es verdient ist. Aber wie gesagt, ich möchte noch einmal betonen, dass Sergio Ramos da für mich ein ganz wesentlicher Faktor ist.
Lass uns nochmal bei der Schiedsrichterproblematik bleiben. Julius, es wird ja immer wieder gesagt, Real Madrid, denen wird von allen Seiten geholfen, auch von den Schiedsrichtern, von der UEFA. Wenn man jetzt auch vielleicht das Spiel gegen Bayern dann noch dazu nimmt, was ist da wirklich dran aus deiner Sicht? Ist das so ein typisches Vorurteil, was immer wieder rausgeholt wird, wie der sprichwörtliche Bayern-Dusel?
Ich versuche mich immer so ein bisschen zu verwahren gegen große Verschwörungstheorien, also dass die UEFA vielleicht ein Interesse hat, dass große Mannschaften weit kommen. Das sieht man ja auch einfach an dem Modus, in dem die Champions League mittlerweile gestaltet ist. Aber dass da wirklich auf die Schiedsrichter eingewirkt wird, das kann ich mir doch eher schlecht vorstellen. Man muss allerdings auch faktisch festhalten, dass Real diese Champions League-Saison wirklich wieder Schiedsrichterglück hatte. Eben auch in den Bayern-Spielen. Es gibt ja dann natürlich auch zusammengeschnittene Videos irgendwo im Internet, wo dann alle 6 Elfmeterszenen, die man hätte geben müssen, gezeigt werden. Die sehe ich nicht alle als Elfmeter. Es waren aber durchaus Situationen dabei, wo Schiedsrichter anders entscheiden können. Und das waren Situationen, die eventuell den Verlauf des Turniers beeinträchtigt hätten. Und da hatten sie durchweg Glück. Auch dieses Glück muss man haben, um letztendlich in der Champions League weiterzukommen. Und ich würde da keine Verschwörung unterstellen, dass das Glück aber da war, das kann man einfach nicht leugnen dieses Jahr.
Und wenn wir dabei schon mal sind, so, also bei Verschwörungstheorien, dann müsste man ja auch an anderer Stelle ansetzen, weil von allen Teilnehmern hatte Real Madrid ja irgendwie den schwierigsten Weg mit Paris, mit Juventus, mit Bayern. Wenn man da tatsächlich eingreifen wollen würde, hätte man, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass Real Madrid durchaus leichtere Hürden bekommt, wie zum Beispiel der FC Liverpool.
Was auch vielleicht eine weniger hinterhältige Taktik noch wäre, als die Schiris anzuweisen. Das gerade gegen andere Top-Teams wie Juve und Bayern, die durchaus auch einen Namen haben, macht es ja auch wenig Sinn.
So ist es also. Wir gucken gleich mal rüber zum FC Liverpool, wie der es denn geschafft hat, sich durch das Turnier zu spielen, wie der es denn in dieses Finale nach Kiew geschafft hat, gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90plus und R Matchday auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de mit Julius Eid und Christoph Albers von 90 Plus und Malte Asmus von meinsportradio.de. Wir schauen auf den Weg des Liverpool FC durch die Champions League Saison bis hin zum Finale nach Kiew. Fassen da mal zusammen, was vor allen Dingen vielleicht erstmal in der Gruppenphase geleistet wurde. Zusammen mit Sevilla, mit Spartak und mit Maribor war man in einer Gruppe, hat am Ende mit 12 Punkten, 3 Siegen und 3 Unentschieden die Gruppe gewonnen, hat sich also durchgesetzt, ungeschlagen geblieben und Julius, vor allen Dingen eine absolute Torfabrik ist man gewesen in dieser Vorrunde.
Ja, da ging's los, das hat sich ja auch noch weitergezogen im Endeffekt. Dass die Offensive das Prunkstück von Liverpool oder auch eigentlich letztendlich vom Klopp-Fußball generell ist, das ist nicht so überraschend und gerade in dieser Gruppe, wo man dann teilweise auch wirklich dankbare Gegner hatte, gegen Maribor war, glaube ich, das 7-0 im Rückspiel zum Beispiel, dass da dann viele Tore fallen, ist natürlich wahrscheinlicher als in einer Gruppe mit, sagen wir mal, Real Madrid und Tottenham und Dortmund. Also es ist irgendwie klar, war das irgendwie richtungsweisend, was im Endeffekt Liverpool tragen wird und das ist nun mal bei Klopp-Fußball eigentlich nie Mauerfußball und ein schneller Konter zum 1-0 und dann war's das. Und das hat sich da gezeigt. Dankbare Gegner waren dabei. Hat trotzdem immer Spaß gemacht zuzugucken. Gerade das 3-3 gegen Sevilla, dann war ja nochmal richtig dramatisch für ein Gruppenspiel schon.
Ja, gerade aus Sicht des neutralen Zuschauers natürlich toll, weil viele Tore gefallen sind, aber viele Tore fallen in einem Spiel, das bedeutet ja nicht nur, dass eine Mannschaft vorne trifft, sondern dass sie hinten auch das ein oder andere zulässt. Christoph, und da war dann bei Liverpool doch in der ersten Saisonhälfte einiges im Argen.
Das stimmt, da fehlte oft das Gleichgewicht. Auf der anderen Seite durchaus auch mal geschafft, zu Null zu spielen, allerdings auch gegen schwächere Gegner. Im Winter ja dann ja Transfertausch im Grunde, also Coutinho abgegeben an den FC Barcelona, dachte man zuerst auch so, ob das was wird, weil Coutinho auch gerade in der Hinrunde in der Champions League absolut abgeliefert hat, ich glaube 5 Tore erzielt. Dafür kam dann Van Dijk und Van Dijk hat aus meiner Sicht einen wesentlichen Anteil daran, dass Liverpool deutlich stabiler steht, bringt viel, viel mehr Qualität mit als zum Beispiel Joel Matip, zumindest wenn man mich fragt. Und ich denke mal, dass das auch sehr richtungsweisend ist für den Erfolg, den Liverpool jetzt einfährt. Zusätzlich haben sich dann auch noch andere Spieler, wie zum Beispiel ein Trent Alexander-Arnold oder ein Andrew Robertson, die ja die beiden Außenverteidigerpositionen meistens bekleiden, die haben sich toll entwickelt, haben wirklich sich in die Mannschaft und in die Herzen der Fans gespielt und haben das absolut verdient, dass sie jetzt auch im Champions-League-Finale stehen und sich für eine so tolle Saison krönen können.
Van Dijk, einer der Punkte, die du eben angesprochen hast, die wichtig waren, eine Entwicklung der anderen Spieler, aber Julius, wie viel hat sich denn auch Jürgen Klopp entwickelt im Laufe dieser Saison? Wie viel hat er letztlich da dann auch noch mit taktischen Änderungen, mit neuen Ideen reingebracht, dass eben diese Defensive dann doch zunehmend sich stabilisiert hat?
Das ist, glaube ich, gar nicht nur mit einfachen taktischen Änderungen zu erklären, sondern einfach, dass es bei Klopp wirklich innerhalb dieses Jahres als Trainer von Liverpool diesen absoluten Knackpunkt gab, in dem er dann im Endeffekt nicht nur das Umfeld irgendwann komplett überzeugt hatte, sondern auch das System jetzt wirklich fußt und gekrönt wird durch einen überragenden Angriff. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Klopps Fußballphilosophie letztendlich auf extrem hohen und aggressiven Verteidigen fußt und nicht auf Angriff. Das heißt, die Idee dahinter ist schon, auch Gegenstöße zu verhindern. Das ist jetzt langsam angekommen. Gerade zu Beginn der Saison gab es immer wieder auch Kritik von älteren Liverpool-Spielern wie Dietmar Hamann zum Beispiel auch, die noch an ihm gezweifelt haben. Und innerhalb dieser Saison hat er die Stimmung so gedreht und das System auch so in seine Spieler reinbekommen, dass er jetzt wirklich unangetastet ist, dass die Stimmung hervorragend ist und dass es wirklich klappt, so wie er sich das, denke ich, schon auch hauptsächlich von Anfang an vorgestellt hat.
Und geklappt hat es ja dann auch in der K.O.-Runde. 5-0 und 0-0 gegen Porto. Damit war man weiter, kam ins Viertelfinale gegen Manchester City, Christoph. Und da hat es dann auch für Jürgen Klopp mal wieder funktioniert. Beide Spiele gegen Pep Guardiola in diesem Viertelfinale der Champions League gewonnen. Zweimal City geschlagen, 3-0 und 2-1. Ja, im Grunde den Meister auch mal wieder entzaubert. Klopp, irgendwo die Nemesis von Guardiola.
Ja, und vergessen wir auch nicht das grandiose 5-4 in der Liga. Klopp schafft es immer wieder, auch City dahingehend zu bringen, dass sie in einen offenen Schlagabtausch rein müssen, und da ist Liverpool einfach sehr, sehr stark. Sie schaffen es immer wieder, den Gegner so unter Druck zu setzen, und das mag City überhaupt nicht, dass sie dann wirklich ja immer wieder hin und her müssen, und genau das macht Klopp dann irgendwo aus und macht auch zum Beispiel Klopp für so Mannschaften wie Bayern sehr gefährlich. Schade, dass sie in dieser Saison nicht aufeinander getroffen sind, das hätte ich auch gerne gesehen. Aber das erklärt sicherlich auch, warum sie gerade gegen Manchester City immer wieder sehr, sehr stark waren. Dazu kommt, dass dann ja auch noch ein überragender Mo Salah in die Saison einfach in Liverpools Reihen spielt. Gerade im Rückspiel, wo es ja auch gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr schlecht aussah für den FC Liverpool. Da hatte man ja sogar Glück, dass es nicht noch mit dem zweiten Gegentor in die Pause geht, was ja zu Unrecht aberkannt wurde. Ich glaube, Gabriel Jesus hat es erzählt. Und dann ist einfach Mo Salah in den entscheidenden Momenten da und macht dann aus dem Nichts auch einfach mal ein Tor. Und das 1-1 im Rückspiel hat denen ja auch einfach unglaublich viel Sicherheit gegeben. Der Sieg hinten raus war dann ja auch so ein bisschen, ja, dem Aufgeben von City geschuldet. Und da macht sich dann halt der Unterschied einfach bemerkbar, ob du ein Weltklasse-Spieler wie Salah in den Reihen hast oder nicht.
Du hast eben nicht nur Salah, du hast auch noch Firmino und Mané. Und über die drei hat Jürgen Klopp ja auch gesprochen, hat gesagt, zwei absolute Klasse, einer Weltklasse. Ja, Julius, wenn du so ein Dreigestirn da vorne hast, kann sie eigentlich auch fast jeder Gegner einpacken.
Ja, also wenn sie erstmal ins Spielen kommen, und ich finde, gerade gegen Rom im Rückspiel hat man gemerkt, dass es durchaus möglich ist, das zu verhindern. Salah zum Beispiel, wenn man den gebunden kriegt, dann fehlt schon viel von dieser extrem schnellen Umschaltbewegung, die dann auch mal die anderen beiden außer Acht lässt und direkt das halbe Feld auf Salah geht. Wenn die ihre Räume kriegen, dann ist gerade Salah diese Saison eigentlich so torsicher wie kaum ein anderer Spieler. Sieht man natürlich auch an der Quote, Torschützenkönig in der Premier League. Auch die anderen beiden machen einen fantastischen Job und funktionieren vor allen Dingen wirklich gut zusammen. Das bekräftigen ja nicht nur die drei, sondern eben auch ihr Trainer, dass alle füreinander arbeiten. Gerade Firmino ist eigentlich ein extrem guter Partner für jemanden wie Salah, weil er die Räume öffnet für ihn, wirklich auch nicht allzu eigensinnig ist. Das heißt auch eben am Endeffekt diese Riesentorquote in der Premier League ermöglicht, da nochmal rüberlegt. Die drei funktionieren zusammen, es wirkt, als hätten sie zusammen Spaß, und interessantere Offensivreihen sucht man, glaube ich, vergeblich in Europa. Ob es wirklich schon die beste ist, das wird sich vielleicht dann am Samstag zeigen.
Und ob Salah dann auch in so einer Liga spielt wie Cristiano Ronaldo, also Prädikat Fußballer des Jahres, Weltfußballer des Jahres, das werden wir gleich mal besprechen hier bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Da schauen wir nämlich dann mal genau auf dieses Finale. Real Madrid gegen Liverpool Samstag in Kiew. Wird's dann ernst zwischen den beiden, und dann wird sich zeigen, ob Real Madrid zum dritten Mal in Folge die Champions League gewinnen wird oder ob Jürgen Klopp sein quasi Europa- oder überhaupt Finaltrauma ad acta legen kann und mit Liverpool dann auch mal europäisch beziehungsweise in einem großen Finale dann die Oberhand behält. Das gleich bei 90 Plus und RMatchday auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen, und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
90 Plus und RMatchday auf meinsportradio.de. Wir schauen auf das Champions League Finale voraus zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. In Kiew wird's ernst am Samstag um 20.45 Uhr. Und Julius Eid und Christoph Albers, die schauen mit mir zusammen auf dieses Finale voraus. Und jetzt versprochen, kümmern wir uns genau um dieses Duell, das Duell Real gegen Liverpool. Christoph, wenn wir auf dieses Duell schauen und uns die Saison von Liverpool jetzt gerade in der Endphase der Saison nochmal angucken, da muss man ja sagen, bei Liverpool mit den Siegen in der Champions League kam dann in der heimischen Liga ja so ein bisschen nachlassende Form überein.
ja, das hat man durchaus gemerkt, dass da dann auch die Kraft gefehlt hat. Zusätzlich kam noch dazu, dass einige Spieler auch verletzt ausgefallen sind. Gerade im Mittelfeld so Ausfälle wie Emre Can, Adam Lallana oder auch Oxlade-Chamberlain haben denen sehr, sehr wehgetan, weil das Dreier-Mittelfeld extrem hoch belastet war. Und da mussten auch einige Spieler, die nicht unbedingt das Format haben, dann nachrücken und auffüllen. Es kam ihnen zugute, dass sie da schon ganz gutes Punktepolster hatten und gleichzeitig auch einen Riesenrückstand auf City, sodass im Prinzip die Champions League das einzig realistische Ziel war. Am Ende wurde es ein bisschen knapp, aber es hat ja auch noch gereicht. Von daher ist es auch gar nicht weiter schlimm. Sehr Platz 4 ist, glaube ich, würde ich sagen, absolutes Saisonziel erfüllt. Nächstes Jahr Champions League ist sicher. Von daher kann man sagen, dass es sogar relativ clever war, einfach denn da auch ein paar Spiele abzuschenken, um dann einfach in der Champions League alle Kräfte zur Verfügung zu haben und jetzt die Vorbereitungszeit gut zu nutzen, um jetzt auch im Finale gut drauf zu sein.
Ich würde auch die Leistung wettbewerbsübergreifend von Liverpool gar nicht kleinreden wollen, weil die Premier League gerade in der Breite schon die stärkste Liga der Welt ist und dieser Champions League Platz nicht gesichert ist, nur weil du irgendwie Champions League Viertelfinalist bist. Die Klasse reicht auch von 6 anderen Mannschaften in England, um dich da irgendwie noch nach unten zu drängen. Und da hatte Liverpool auch gerade gegen Ende der Saison einfach einen deutlich schwereren Job als Real, wo bei Real halt klar war, die Meisterschaft ist weg, CL wird schon was werden in der Liga. Das hatte Liverpool nicht und gerade aufgrund der noch dünnen Personaldecke war das schon eine starke Leistung, meiner Meinung nach jetzt auch die direkte Quali wieder zu sichern und nebenbei noch ins Champions League Finale einzuziehen. Wir haben echt top besetzte englische Mannschaften, die seit Jahren eigentlich europäisch auch aus diesem Grund nicht wirklich eine Rolle spielen. Das jetzt beides so hinbekommen zu haben, das ist schon wirklich auch beeindruckend.
Ja, man sagt ja immer, in England ist die Konkurrenz zu groß, um eben auf mehreren Hochzeiten dann erfolgreich zu tanzen. In Deutschland ist sie vielleicht zu klein, als dass man sich dann wie Bayern dann auch europäisch dann behaupten kann mit den gleichen Leistungen, die man in der Bundesliga abruft. Julius, glaubst du daher, dass gerade so die Stärke in der spanischen Liga dann so genau das richtige Mittel ist zwischen beiden?
Das kann man schon so sehen. Beides sind meiner Meinung nach halbwegs valide Argumente. Ich finde schon, bei Bayern hat man immer wieder gemerkt, dass Erfahrung oder Spielpraxis auf höchstem Niveau da wenig über die Saison verteilt ist. Im Endeffekt gerade mit einem schwachen Dortmund, auch Schalke als Vizemeister spielerisch jetzt nicht besonders herausfordernd. Bei Real hast du dann immer diese Klassikfos, die natürlich auch mit einer Ernsthaftigkeit angegangen werden, wie fast ein, zumindest sagen wir mal, Viertelfinale in der Champions League. Dann hast du noch Atletico plus eben zum Beispiel Sevilla. Da sind schon einige Karäter, an denen man sich messen kann. Da kann man gucken, wie geht es, wenn es wirklich um was geht, wie geht es gegen wirklich schon Gegner auf einem hohen Niveau. Dennoch macht man sich nicht kaputt. Das Problem haben eben viele englische Vereine. Das ist auch gar nicht von der Hand zu weisen, glaube ich. Und das könnte zum Beispiel auch City viel gekostet haben, dass man sich in der Liga gegen so ein starkes Feld so durchsetzt, so dominant ist, dass man dann in den wichtigen Champions-League-Spielen vielleicht nicht immer abruft. Da hat die spanische Liga, und das sieht man eben auch an den Ergebnissen von spanischen Mannschaften, schon eine gute Situation geschaffen.
Und Real Madrid ja auch hungrig, das war ja auch was man Real lange Zeit dann vielleicht so abgesprochen hat und immer gesagt hätte, wer weiß, ob die sich noch motivieren können, jetzt zum dritten Mal die Champions League zu gewinnen. Nach zweimal ist man vielleicht schon satt, das war auch was Zinedine Zidane heute in der Pressekonferenz gefragt wurde in Kiew und da hat er ja doch recht, ja, ein bisschen pikiert drauf reagiert, was so eine Frage denn solle. Natürlich sei man heiß. Christoph, ich glaube, das kann man auch einem Verein überhaupt nicht in Abrede stellen, dass die nicht heiß sind auf dem Pokal, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, und vor allen Dingen, wir müssen ja mal auch überlegen, es geht hier um den größten Clubwettbewerb der Welt. Also ich meine, wer da nicht motiviert ist, der ist, glaube ich, mit seinem Job nicht so richtig gut ausgestattet so. Und wenn man dann noch einen Spieler wie Cristiano Ronaldo hat, der ja einfach auch für seinen immensen Ehrgeiz bekannt ist, dann, glaube ich, stellt sich die Frage auch gar nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein mediengemachtes Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand nicht voll motiviert ist, vor allem wenn man überlegt, dass ja in der nationalen Liga nichts geholt wurde, der Pokal nicht geholt wurde. Es ist im Prinzip ja auch ein bisschen die Chance, die Saison zu retten, muss man ja auch klar mal so sagen.
Ja, im Prinzip für beide immerhin einen Titel einzufahren. Julius, wenn wir auf die Personalsituation bei Real gucken, können wir Entwarnung geben, ne? Alles fit.
Ja, auch da haben sie absoluten Vorteil gegenüber ihren englischen Kollegen. Real kann wirklich aus dem Vollen schöpfen und vielleicht für ein, zwei Überraschungen schon bei der Aufstellung sorgen, wer weiß es. Denn da ist auf jeden Fall ja eine Menge Qualität und auch Quantität im Kader vorhanden. Das ist eine ideale Situation, um in das wichtigste Spiel des Jahres zu gehen.
Ganz so ideal, Christoph, hat's Jürgen Klopp nicht. Du hast ja vorhin schon angedeutet, wer da alles ausfällt, gerade im Mittelfeld. Das tut unheimlich weh, wer da alles nicht mit kann.
Ja, wie gesagt, allen voran Oxlade-Chamberlain, der für mich auch wirklich gerade in der Rückrunde immens wichtig geworden ist, auch immer mal wieder mit einem guten Treffer aufgefallen ist. Dazu Emre Can in der Hintermannschaft. Gut, Joel Matip ist ohnehin kein Stammspieler mehr gewesen zuletzt, aber sicherlich auch, um zuletzt mal ein bisschen für Entlastung zu sorgen, da hat er schon gefehlt. Dazu fällt auch noch Joe Gomez aus, ein weiterer Verteidiger. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, das Mittelfeld wird entscheidend sein und da spielen im Prinzip Milner, Henderson und Wijnaldum seit Wochen eigentlich jedes Spiel durch. Jetzt hatten sie mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen, das wird ihnen gut getan haben. Aber da fehlen einfach die Optionen. Adam Lallana sitzt zurück, aber auch nicht in Topform. Ich glaube, da kann schon das Spiel auch entschieden werden und ich bin gespannt, wie sie dann das Ganze angehen wird, ob er das Mittelfeld da ein bisschen stärker attackieren will. Julius und ich haben auch jetzt vor der Saison schon gesprochen. Wir sind der Meinung, dass da durchaus auch Mateo Kovacic eine interessante Option wäre, der einfach auch das Mittelfeld noch ein bisschen stärken könnte und da wirklich Vorteile mit sich bringen könnte. Ob sie dann wirklich auch denn auf einen von seinen anderen ja gewohnten Stammspielern verzichten wird, um Kovacic aufzubieten, ist natürlich fraglich, aber die Option wäre zumindest interessant.
Julius, wer wäre denn aus deiner Sicht derjenige, der Kovacic weichen müsste?
Im Endeffekt würde ich da als erstes Luka Modric nennen, der meiner Meinung nach entbehrlicher ist, wenn man auf Offensivbewegungen eher verzichten möchte und eher aggressiv im zweiten Drittel, möglicherweise schon kurz vor der Mittellinie in der eigenen Hälfte das Mittelfeld dicht machen möchte, dann würde ich wahrscheinlich am allerersten denken, dass da der eher feingeistige Modric da Kovacic weichen könnte. Das war so unser Gedanke, was man zum Beispiel machen könnte, denn das wird natürlich ein Knackpunkt sein, schon in diesem Spiel, wie eben das Mittelfeld, was nicht Liverpools Prunkstück ist, da unter Druck gesetzt werden kann.
Eine Achillesferse von Real im Spiel bei den Bayern, beziehungsweise ein Spieler, der im Mittelpunkt stand, sowohl mal defensiv als auch offensiv, war Marcello. Und der hat ja auch durch seine Tore dann wieder dafür gesorgt, dass eben am Ende dieses Ergebnis so war, wie es war und Real eben weitergekommen ist. Der trifft jetzt auf Mo Salah. Christoph, was glaubst du, wie wird dieses Duell ausgehen? Das ist ja auch eins dieser Schlüsselduelle in diesem Match am Samstag.
Ja, das wird, glaube ich, unglaublich interessant zu sehen sein. Marcello, wie gesagt, offensiv wirklich sehr, sehr, sehr stark. Am Ball ist er hervorragend. Wir haben es auch immer mal wieder gesehen, was er damit alles anstellen kann. Gut in Kombination, starkes Positionsspiel in der Offensive. Schafft es ja auch immer mal wieder, sich damit einzuschalten. Und im Prinzip, wie Jordi Alba bei Barcelona, ja, besetzt er ja auch im letzten Drittel die linke Flanke. Allerdings defensiv echt anfällig, neigt zu Fehlern, dumme Fouls. Gegen Musiala wird das, glaube ich, mal eine sehr, sehr interessante Herausforderung sein. Und wir haben es ja auch schon öfter mal gesehen, dass er zum Beispiel, kein Wunder, aber mit einem Lionel Messi große Probleme hatte, der aufgrund seiner großen Beweglichkeit natürlich auch solche Fehler ausnutzen kann. Und Salah hat zumindest in seinen Bewegungsabläufen ja durchaus Ähnlichkeit mit dem Argentinier. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass Salah auch genau diese Schwächen ansprechen wird und ihn da echt in Bedrängnis bringen kann. Die Frage ist natürlich, was auf der anderen Seite sich denn ergibt, weil Salah ist jetzt ja auch nicht dafür bekannt, dass er der größte Defensivspezialist ist, auch wenn er da mit großem Einsatz vorweggeht, wie Marcello das Ganze ausnutzen kann. Aber ich glaube schon, dass Marcello hier ganz, ganz doll gefragt sein wird.
Also das ist einer, auf den man achten muss, auf den Wuschelkopf dort an der Seitenlinie, da wird man genau drauf schauen. Julius, Salah oder Ronaldo? Jetzt hat man ja gesehen, Ronaldo gegen Bayern nicht so in Erscheinung getreten, ähnlich wie Lewandowski untergetaucht, taucht er zum Finale wieder auf. Zinedine Zidane hat ja gesagt, je mehr der kritisiert wird, desto besser ist er.
Also ich glaube, ein Spieler auf der Welt, dem man zutrauen muss, in einem Finale im Notfall 5 Tore zu schießen, um den Sieg zu sichern, ist halt Ronaldo. Und abschreiben würde ich den sowieso nie. Ich fand aber auch, dass er schon nicht nur im Halbfinale gezeigt hat, dass er vielleicht nicht mehr in der Lage ist, auch in jedem wichtigen Spiel so in Erscheinung zu treten, wie er es gerne möchte. Und Salah hat halt die große Chance, das erste Mal, seitdem er vielleicht in diese Riege der Weltfußballer gezählt wird, der besten Fußballer der Welt, zu zeigen, dass er auch im wichtigsten Spiel des Jahres abliefern kann. Das sollte große Motivation sein und ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Sollte Salah sich in diesem Stürmerduell nicht nur durchsetzen, sondern das Spiel vielleicht sogar entscheiden, würde ich auch sogar seinem Trainer Jürgen Klopp ein bisschen widersprechen und ihn durchaus in Betracht ziehen als Weltfußballer dieses Jahr.
Christoph, gehst du da mit?
Zutrauen tue ich Salah auf jeden Fall. Er hat es ja auch nachgewiesen, gegen große Gegner zu treffen, gerade gegen Manchester City, die ja auch durchaus viel Qualität in der Defensive haben, und gegen ein defensiv durchaus anfälliges Real Madrid sehe ich auf jeden Fall, dass er mit seinem Tempo da den Unterschied ausmachen kann. Vor allem, das muss man mir zugute halten, dass er unglaublich präzise ist vom Tor. Es ist ganz, ganz selten, dass er mal eine Chance auslässt, und darauf wird es in solchen Spielen ja auch immer wieder ankommen, dass man denn auch wirklich effizient ist, und das ist Salah. Ronaldo sollte man sicherlich nie abschreiben, das ist richtig, gerade auch, weil er so vielseitig ist, auch mit dem Kopf treffen kann, und natürlich hat er dann auch immer wieder ausgezeichnete Momente in sich. Aber wo ich den Unterschied sehe, dass Salah auch eine wirklich krasse Einzelsituation haben kann, wo er dann mal ein paar Spiele aussteigen lässt und ein Tor macht. Und bei Ronaldo fehlt mir momentan so ein bisschen, dass er sich auch mal rauszieht aus der Box, dass er da auch wirklich mal so einen Funken versprühen lässt. Momentan ist er ja wirklich fast zum puren Torjäger geworden, der dann mit ein, zwei Kontakten am Ende sein Tor macht. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Salah deswegen auch irgendwo dann den Vorteil hat, in so einem Spiel dann irgendwie der entscheidende Faktor zu sein.
Es sollte auch durchaus ein, zwei Situationen geben, wo eben in diesem Schlüsselduell Marcelo gegen Salah bei schnellem Umschaltspiel, was Liverpool beherrscht wie eigentlich keine zweite Mannschaft, Marcelo noch gar nicht wieder anwesend ist. Und das ist eigentlich der ideale Moment für die Offensivreihe von Liverpool und für Salah dieses Jahr. Und deswegen kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass da ohne Chancen vom Platz gegangen wird. Und wie er die nutzt, hat Chrissy gerade ja schon gut ausgeführt.
Aber nochmal zu Ronaldo vielleicht zurück. Das, was Christoph angesprochen hat, diese Art und Weise, wie er spielt, eben sich nicht mehr so sehr auch mal aus der Box rausfallen lässt, sondern eben mehr so zum Abschlussmonster mutiert. Liegt das aus eurer Sicht auch vielleicht am Alter?
Also ich glaube, dass er sogar selber das gesagt hat, dass er sich bewusst ist, dass sein Körper mittlerweile anders Tribut zollt als mit 20 zum Beispiel, und dass er sich ganz bewusst entschieden hat, seine Spielweise umzustellen. Und wenn man Cristiano Ronaldo ein bisschen beobachtet, heißt die Spielweise umstellen natürlich auch eigentlich, das komplette Leben auf eine andere Spielweise auszurichten, körperliches Training, auch außerhalb der normalen Mannschaftstrainingszeiten, wirklich ausgerichtet darauf sein, jetzt eine neue Rolle zu erfüllen. Und das tut er par excellence, und es hört sich immer doof an, aber wenn man irgendeinen Menschen zumindest im Fußballbetrieb als Maschine bezeichnen könnte, dann ist es wahrscheinlich Ronaldo, weil er sich genau in diese Richtung entwickelt.
Und Tormaschinen, das sind beide Clubs, die wir da im Finale der Champions League sehen werden. Real Madrid hat in den Champions League, in den letzten 9 Champions League Spielen, über 2,5 Tore im Schnitt jeweils geschossen. Und bei Liverpool war es in 9 von 10 der letzten Champions League Spiele der Fall, dass mehr als 2,5 Tore im Schnitt gefallen sind. Also es wird auf jeden Fall dann auch ein torreiches Finale geben. Darauf können wir uns wohl freuen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch die Prognosen abfragen. Julius, fang mal an. Was erwartest du für einen Spielverlauf und wie glaubst du, wird es am Ende ausgehen?
Na, ich denke, die ersten 10 Minuten werden noch relativ ruhig sein. Man wird sich abtasten, das ist auf dem Niveau auch irgendwie zwangsläufig und zu erwarten. Direkt loslaufen kann sich halt sehr schnell rächen. Ein bisschen angucken, was die anderen sich ausgedacht haben, und dann wird es in eine ähnliche Richtung gehen, denke ich, hoffe ich auch ein bisschen, wie zum Beispiel gegen City von Liverpool, dass da in den nächsten 30, 40 Minuten der ersten Halbzeit richtig Sturm gelaufen wird. Denn Real ist auf jeden Fall gerade unter Druck auch anfällig. Und wichtig, oder der Schlüssel im Endeffekt für den Ausgang des Spiels, wird es sein, ob diese Drangphase, die Liverpool haben wird, genutzt wird. Und zwar nicht nur für ein Tor oder zwei Lattenschüsse, sondern für 2 bis 3 Tore. Denn das würde im Endeffekt verhindern, dass die Tore, die Liverpool höchstwahrscheinlich gegen Ende fangen wird. Denn das hat sich auch im Winter nicht gebessert, dass das Spiel sehr kräfteraubend ist und dass da am Ende oft Tore fallen, die nicht fallen müssen. Das muss halt eigentlich schon in der ersten Drangphase egalisiert werden, indem man sich einen guten Vorsprung schafft. Und das wird das Entscheidende sein. Und deswegen wird es auf jeden Fall um viele Tore gehen. Und ich hoffe auf All-Inclusive-Fußball, wie Jürgen Klopp das genannt hat, auf ein richtig dramatisches Spiel und tippe mal ganz offensiv 3-2 für Liverpool.
Nach 90 Minuten oder nach 120?
Nach 90. Wenn es in die Verlängerung geht, dann wird Liverpool aufgrund der Personalsituation und des Spielstils sehr, sehr große Probleme haben und wahrscheinlich an der Abgezocktheit Real scheitern.
Also ein enges Spiel, das am Ende für Liverpool ausgeht. Das sagt Julius. Christoph, was glaubst du? Du glaubst auch auf jeden Fall erstmal an ein intensives und enges Abtasten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass das Spiel sehr ausgeglichen gestaltet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mannschaft so klar die Überhand gewinnen wird. Wie gesagt, Liverpool wird sicherlich das gewohnte Spiel betreiben, relativ hoch anfangen. Real Madrid kann eigentlich in der Regel gut damit umgehen, findet Lösungen dafür, ist sich auch nicht zu schade, mal lang hinten raus zu spielen. Von daher glaube ich, dass es da schon richtig zur Sache gehen wird. Ich sehe, dass das Duell auch gerne viel im Mittelfeld stattfinden kann. Das ist dann so ein bisschen die Frage, wie Real Madrid ihr Spiel da auslegt. Wie schon angesprochen, ich kann es mir vorstellen, dass Real Madrid da auch personell reagieren wird und das Mittelfeld stärken wird, um dann auch Liverpool dann mit Rängs zu bringen. Aber ich sehe auf jeden Fall auch, dass beide Mannschaften irgendwie hinten Lücken haben werden. Gerade Real Madrid haben wir schon mehrfach angesprochen, hinten gar nicht so sicher und ausbalanciert. Von daher glaube ich, dass es zu vielen Torchancen kommen wird. Und ich sehe auch, dass Liverpool auf jeden Fall mindestens eine davon nutzen wird. Ich befürchte nur, dass am Ende Real Madrids Invalid-Klasse reichen wird, um dann auch die Fehler besser auszunutzen. Die Coolness und auch gerade die Gefahr bei Standards, Sergio Ramos, dass das dann am Ende dazu führen wird, dass Real Madrid das gewinnt, einfach mit der größeren Erfahrung, mit der Abgebrühtheit und dass sie einfach mit den Attributen, die sie schon die ganze Saison irgendwo dann auch auszeichnet, dass sie das Ding dann irgendwie knapp holen würden. Ich kann mir vorstellen, dass es in die Verlängerung geht. Ich sehe am Ende auch ein knappes Ergebnis, 2-1 oder auch vielleicht sogar ein 3-2 für Real Madrid, auch wenn ich Liverpool auf jeden Fall den Triumph gönnen würde.
Also Julius Eid sagt 3-2 für Kloppo und Christoph glaubt an Real Madrid. Was glaubt ihr? Könnt ihr natürlich auch gerne eure Tipps loswerden bei uns auf meinsportradio.de unter diesem Beitrag, bei den Kollegen von 90plus unter diesem Beitrag oder eben auch über die Social Media Kanäle von 90plus und meinsportradio.de. Da sind wir gespannt auf eure Meinung zum Ausgang dieses Finals der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Samstag wissen wir dann mehr. 20:45 geht es los. ZDF und Sky, die übertragenden Sender, und wir auf meinsportradio.de werden natürlich auch im Nachgang über dieses Spiel noch berichten. Da werden wir auch mal überprüfen, ob Julius oder Christoph denn mit ihrer Prognose am Ende recht hatten. Viel Spaß beim Fußballgucken in der Champions League und viel Spaß beim Fußballhören im Juni hier auf meinsportradio.de, denn wir sind ja ganz nah dran an der Fußballweltmeisterschaft, berichten umfänglich über die Spiele in Russland, Analysen zu allen Partien, Vorberichte und alles, was ihr zum Leben und zum Mitreden über die WM, über das WM-Turnier braucht, das bekommt ihr auf meinsportradio.de und bei 90plus und bei uns auf meinsportradio.de heißt der Podcast, den ihr hören müsst zur WM. Kick in Rush. Ein kleines Wortspiel, ihr werdet es verstanden haben. Schaut vorbei bei uns auf der Seite und ich sag vielen Dank an Julius und an Christoph von 90plus.
Sehr gerne.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt auch als App. Ibernari!
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.